Liebe Freunde, wir sind immer noch in einer Predigtreihe über das Leben des Königs David. Und wir haben dieser ganzen Reihe diese Überschrift gegeben: Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Heute geht es in einer Geschichte, die ich gleich lesen will, um eine überraschende Erfahrung, die David machen musste, in Klammern, die wir auch manchmal machen müssen, Klammer zu, nämlich diese Erfahrung, dass Gott Nein sagt zu einem Wunsch Davids und zu seinen Plänen. Und wie Gott nun mit dem Nein, sein Nein umgeht und wie es ihm vermittelt, das ist wert, dass wir uns heute nach 3000 Jahren mit diesem Text mal befassen. Wir schlagen auf, soweit wir das Alte Testament dabei haben, 2. Samuel Kapitel 7 und lesen die Verse 1 bis 16. Als nun der König in seinem Hause saß, also der König David, und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus, und die Bundeslade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Gehe hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse, und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich habe weichen lassen von Saul, den ich von dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Da machen wir dann am Pfingstsonntag Fortsetzung, das Gebet des David. David ist König geworden. Er hat Jerusalem erobert und sie zu seiner Hauptstadt gemacht. Er hat, darüber sprachen wir kürzlich, die Bundeslade mit den 10 Geboten in diesem vergoldeten Schrein aus Akazienholz nach Jerusalem gebracht. Und so ist Jerusalem zu einem geistlichen, politischen, kulturellen Mittelpunkt des Reiches Israel geworden. Wenn Sie mal ganz eben, machen wir mal ganz eben eine Klammer auf, ein Gedanke, der interessant ist hier. In diesen Tagen stand in der Zeitung von einem PLO-Mann mit Namen Walid Awad, ein Führer der PLO, hat Folgendes gesagt: Es gibt in der Geschichte Jerusalems keinen David, keinen Salomo und keinen Herodes. Jerusalem ist keine jüdische Stadt, trotz des biblischen Mythos, der sich bei einigen festgesetzt hat. Interessant, wie hier einfach ganze Passagen der Weltgeschichte, die nicht ins Konzept passen, einfach geleugnet werden. Aber die Steine schreien so laut in Jerusalem und Umgebung, dass jeder einigermaßen, also jeder Historiker ganz eindeutig sagt, hier lebte David. Man sieht seine Spuren, man sieht seine Gebäude, zumindest die Ruinen oder die Mauern. Also das nur so im Klammern. Man sieht, wie nach 3000 Jahren der Kampf um Jerusalem immer noch, also das ist das biblische Thema, immer noch aktuell ist. Aber wieder Klammer zu, wir wollen nicht über politische Dinge reden von heute, sondern wieder 3000 Jahre zurückgehen in die Geschichte Davids. David hat sich also, ich wiederhole, ein schönes Haus bauen lassen aus Zedernholz. Und er hat Frieden. Unser Vers 1 berichtet davon, Gott hat ihm Ruhe gegeben. Und er sitzt also als König in seinem Fernsehsessel, und also hat natürlich nicht gehabt, aber in seinem gemütlichen Sessel, guckt zum Fenster raus und sieht aus dem Fenster Zedernholz und sieht da unten diese Bundeslade, ein Zelt, auf das es regnet, steht in keinem Verhältnis irgendwie, empfindet er, das ist eigentlich, Mensch, Kinder, wo wohne ich und wo wohnt Gott, passt nicht. Und er macht sich also Gedanken darüber, holt sich seinen Propheten Nathan, nicht seinen, sondern den Propheten Gottes, den Nathan, und besprach alles mit ihm, und der sagt, das ist gut, was du da planst. Alles sprach dafür, dass sich David in Jerusalem, dass David dem Herrn einen Tempel bauen sollte. Es war erstens der richtige Zeitpunkt, es war Ruhe da und Frieden, politischer Frieden. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten Israels besserten sich, das wird aus späteren Stellen deutlich. Also es war machbar. Es war logisch. Also wenn schon der König in einem Haus aus Zedernholz sitzt, also was sollte Gott doch irgendwo auch also ein gescheites Haus haben. Drittens, es war klug, politisch klug. Ein Haus für Gott, ein Tempel in Jerusalem, das ist so, das gibt Solidarität unter dem Volk. Es gibt so einen Mittelpunkt. Die Leute kommen und es gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das war gut überlegt, ein guter König. Strategisch, politisch, eine gute Sache. Und das Wichtigste, der vierte Punkt, der David liebte seinen Herrn. Der dichtete Lieder, er sang ihm zur Ehre im Tempel, in den schönen Gottesdienst, nicht im Tempel, aber in den Zusammenkünften. Da kamen sie zusammen und sangen die Psalmen, die er gedichtet hatte. Seine Liebe zum Herrn und seine Verbundenheit mit ihm führten ihn dahin, dass er sagte, ich muss meinem Gott was Gutes tun. Er wollte es aus Dank tun, aus Liebe zu Gott. Aber, und das war das Problem für David, so wichtig und richtig das alles war, es war nicht Gottes Wille. David hört das Nein Gottes. Und Gott korrigiert auch den Propheten Nathan, der ja beim Zuhören so überzeugt war, dass das richtig ist, was der David sich vorgenommen hat, dass er als Prophet, hat man ja auch so seine theologischen Erfahrungen und seine Erfahrungen mit Gott, Routine und Erkenntnisse, da brauche ich Gott gar nicht mehr fragen, das ist astrein und klare Sache, dient der Ehre Gottes, machen. Und Gott muss mit ihm reden. Eine interessante Feststellung, auch Propheten können irren, liebe Schwestern und Brüder. Wenn sie nicht unter Gottes Leitung stehen, Vorsicht, und das habe ich oft in meinem Leben erfahren, auch vor dem gut gemeinten, frommen Ratschlägen lieber Brüder, die in bester Absicht einem etwas sagen, das tu, das ist richtig. Und es ist von Gott her gesehen falsch. Da könnte ich Ihnen jetzt einige Storys erzählen. Da wird es mir heute noch komisch, wenn ich daran denke, an diese Geschichten. Wenn Gott zu logischen, zu geistlich guten Plänen Nein sagt, ist das umso härter. Dann trifft das den David. Wie werden wir damit fertig, wenn Gott zu unseren ach so schönen Plänen Nein sagt? Wie ist es um das Nein Gottes in unserem Leben gewesen und wie gehen wir damit um? Das war die Frage, die mich hier beschäftigt hat, vielleicht aus eigener Erfahrung, aber vielleicht ist das ein Thema, was uns alle angeht, wo Gott in unseren Weg tritt und Nein sagt zu einem Weg, den wir so gerne gegangen wären. Wie gehen wir damit um? Nun kenne ich etliche, die, ich will jetzt nicht urteilen, aber die aus ihrer inneren Struktur heraus sehr, gehässig reagieren und sagen, das ist für mich keine Überraschung. So ist Gott, das ist mein Gottesbild. Gott gönnt dir nie was Gutes. Immer wenn du mal einen speziellen Wunsch hast, dann sagt Gott, niet. Und das machen wir ganz anders. Ich kenne Leute, die sind fest davon überzeugt, dass wenn man den Willen Gottes erfahren will, dass Gott immer den schlechten, den harten Weg mit uns geht. So ist Gott. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann damit nicht leben. Das ist nicht wahr. Und es ist auch nicht wahr an dieser Geschichte. Es tut wohl weh. Mir weh, dem David weh und Ihnen oder wem auch immer, wenn das Nein Gottes kommt. Aber beachten wir doch mal an dieser Geschichte, wie liebevoll Gott mit dem David umgeht und wie er ihm hilft. Es geht nicht darum, dass wir den harten Weg gehen, im Gehorsam und zähneknirschend, der Gott ist ja der harte Gott und den muss man gehen. Das unterstellt, dass Gott ein Tyrann ist. Liebe Brüder und Schwestern, er ist kein Tyrann. Aber er ist der himmlische Vater, dessen Gedanken höher sind als meine. Und es ist der himmlische Vater, den ich oft nicht verstehen kann. In unserer Gemeinde gibt es, ich könnte eine ganze Reihe Geschichten erzählen von Menschen, die zum Teil hier sitzen oder heute nicht da sind, die an diesem Nein Gottes knabbern. Und da gibt es nicht immer so ein schnelles Happy End wie hier bei dem David. Aber der Verlauf unserer Geschichte zeigt uns das Gegenteil, wie Gott mit uns umgeht. Und wenn Sie heute Morgen Probleme haben mit den Führungen Gottes, mit seinem Nein in Ihrem Leben, dann hören Sie hier gut zu. Manchmal muss Gott ja, auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, ein ganz hartes Nein sagen in unser Leben hinein, weil wir auf Wegen sind, die uns von Gott wegführen. Wo es Gottes Liebe ist, die ich dann erst später wieder erkenne, wenn ich zurück bin. Ich war so benebelt oder soll ich sagen besoffen von meinen eigenen Ideen, dass ich nicht mehr klar sehen konnte. Und Gott holt mich zurück und ich habe vielleicht geheult und habe geschimpft auf Gott. Und hinterher sage ich, danke Herr, danke, du hast mich wunderbar geführt. Das Nein Gottes ist nicht Gemeinheit, sondern es ist Gnade. Es ist ein Reden mit uns. Lasst uns einmal nachdenken über das Nein Gottes hier im Leben des David und was wir davon lernen können. Zunächst einmal geht es um Dinge, die sich um den David drehen, die mit seiner Person zu tun haben. Und dann geht es um Dinge, ich sage mal die höhere Mathematik, also um Gottes Gedanken, Gottes Wege. Wollen wir mal bei dem David einsteigen. Gott gibt zunächst hier dem Nathan in unserem Text, 2. Samuel 7, keine Begründung. Er sagt nein, sag ihm einen schönen Gruß, er soll kein Haus bauen. Später, wenn Sie die Paralleltexte lesen und dann auch später, als Samuel das Haus bauen darf, da sagt David zu seinem Sohn Salomo, er gibt ihm eine Begründung, die wahrscheinlich in seinem Herzen durch den Geist Gottes gewirkt in ihm klar geworden sind. Ich bin ein Kriegsmann gewesen. Ich habe Blut vergossen. Ich bin nicht der Richtige, um Gottes Haus zu bauen. Du sollst es tun. Liebe Freunde, eine tiefe Einsicht. Ich werde nie vergessen, und das rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis zurück, wie in jungen Jahren, ich war als Diplomkaufmann damals im Büro und jung verheiratet in der Gemeinde und ich weiß nicht, was ich noch alles gemacht habe. Jedenfalls ein väterlicher Freund nahm mich auf die Seite und sagte zu mir, Rudi, wenn etwas wichtig ist im Reich Gottes, bedeutet es noch nicht, dass du es tun sollst. Reduziere. Das hat mir gestunken damals, weil ich wollte ja, wenn man so schön sagt, große Dinge tun für Gott. Aber verstehen Sie, nicht alles, was wichtig ist im Reich Gottes, ist unser Auftrag. Das musste auch der David lernen. Dessen Charisma, dessen Begabung, dessen Weg lag auf einem anderen Feld. Und Gott hat ihn reich gesegnet. Aber dieser Tempelbau, das sollte nicht seine Sache sein. Ein wichtiger Rat an alle Typen, an alle lieben Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde, die irgendwo sich zu viel vornehmen, aus eigener Kraft meinen, das ist wichtig und das muss ich noch tun und da ist so viel Not und das und dann geht's los. Und dann merken wir auf einmal, das geht nicht. Gut, wohl dem, der dann einen Nathan hat, der zu ihm kommt, du nicht. Und dann dürfen wir das auch liegen lassen und dann hat Gott andere, einen Salomo, andere, die sich dieser Sache annehmen. Das heißt aber nicht für andere, liebe Geschwister, jetzt heute Morgen, ach wie schön, danke Herr, da brauche ich nichts tun. Das habe ich nicht gesagt, das hat auch der Nathan nicht gesagt. Es gab viel zu tun für den König David. Er sollte seine Aufgaben erfüllen, aber nicht das tun, was ein anderer tun sollte, nämlich den Tempel zu bauen. Zweitens, und jetzt sage ich was ganz Hartes, was ich mir selber sagen musste. Dass Gott hier keine Begründung gibt, warum er das nicht bauen soll, das Haus, hängt auch damit zusammen, liebe Brüder und Schwestern, lasst es uns deutlich hören, dass Gott Gott ist und sich nicht entschuldigen muss für die Wege, die er mit uns geht. Er muss nicht immer eine Begründung abgeben und also entschuldige bitte, dass ich bin ihm zufällig Gott und jetzt muss ich also hier dich so und so führen. Sondern Gott erwartet von uns auch Gehorsam und ist uns in dem Sinn keine Begründung schuldig. Demut Gott gegenüber ist wichtig. Diese Demut, die Jesus hatte, auch in Gethsemane. Herr, wenn es sein kann, du könntest mir diesen Wunsch erfüllen, aber wenn dein Wille geschehe, und er weinte, und dieser Weg war nicht leicht für ihn, aber ein Engel kam und stärkte ihn. Gott gibt Hilfe, Gott gibt Kraft auf den Wegen, die er uns führt, nicht auf den eigenen Wegen. Gott wusste um Davids Stärken und freute sich über das Herz des David. Aber er musste ihm Nein sagen zu seinen Lieblingsgedanken. Nun zu dem zweiten Punkt, zu Gottes Gedanken. Er fragt ja den David, solltest du mir ein Haus bauen? Und jetzt mal, jetzt wissen wir aus der Geschichte, dass das Haus gebaut wurde durch den Salomo. Ja, Moment mal, ist Gott unlogisch? Zuerst sagte ich, Gott wohnt nicht in Häusern, und später sagte er, baut mir ein Haus. Gott sieht die Situation des David als Persönlichkeit und seiner geistlichen Situation des Augenblicks. Und Gott sieht das Volk Israel, in seiner Zusammensetzung, in der geistlichen Lage und sieht alles mit von seiner hohen Warte her mit geistlichen Maßstäben. Ich sag mal so, es war nach Gottes Ratschluss noch nicht dran. Die Frage war, war Israel schon reif für diesen Tempel? Und dann habe ich da so drüber nachgedacht, was verschieben wir doch die Akzente so leicht? Die Menschen suchen, also wir, wollen wir mal sagen, nicht irgendwo, aber wir als Menschen, als Gemeinde, wir sind immer in der Gefahr, dass wir einen, na sage ich mal sagen, nationalen oder konfessionellen Tempel suchen. Da wird Gott lokalisiert, soll ich sagen, domestiziert, also auf Deutsch gezähmt. Da hat man Gott, da kann ich Gott in ein Haus stecken, ist er drin und so, bleib schön da drin. Und ich gehe jetzt nach Hause und mache meine Sachen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich ja ins Gotteshaus gehen und mir da einen Segen abholen. Heidnische Vorstellungen, ihr Lieben. Aber die Juden waren geprägt, Israel war geprägt durch Ägypten und durch Wüstenwanderung und durch die umliegenden Völker. Das ist von unserem Gott her eine Schulung. Das darf nicht passieren. Das Volk muss lernen. Wissen Sie, man baut ja zunächst Gott ein Haus in bester Absicht. Auch die Juden später. Und freuten sich, dass Gott einzog. In der nächsten Generation wird der Name des Erbauers mehr bekannt als der Name Gottes. Man spricht von Salomos Tempel, vom Herodes Tempel. Und da könnten Sie jetzt also alle möglichen großen Tempel oder Dome da einschließen. Und in der dritten Phase wird es zum Natur- oder zu dem, wie heißt es, Kulturgut der UNO erklärt. Von Gott spricht kein Mensch mehr. Das war also, schaut euch mal das Gebäude an, ist das nicht toll? Und wie hoch das ist und das Gewölbe und, oh. Und so, da musst du unbedingt gesehen haben. Sehen Sie, merken Sie das Gefälle? Der Platz wird, das Gebäude wird wichtiger als Gott. Und zu David habe ich dir je den Vorwurf gemacht, dass ihr mir kein Haus gebaut habt. Freunde, das ist nicht ein Wort an die Juden. Natürlich, das ist ein Wort an die Juden und an den David ganz persönlich. Das ist ein Wort an uns in der Hatschiergasse. An freie evangelische Gemeinden. Ich habe Gemeindehäuser gesehen. Ja, wie sagt man so schön, da hat es mich vom Hocker gehauen. Oder da habe ich gedacht, meine Güte, ein Palast. Der Fußboden aus Marmor und alles getäfelt und so weiter. Aber das geistliche Leben in diesen Häusern war umgekehrt proportional. Da musste man einen Ofen mitbringen, also weil man in diesem Gemeindehaus also sonst erfroren wäre. Da frage ich mich, was ist eigentlich los? Wir versuchen den Herrn dingfest zu machen. Meinem Gott ein Haus zu bauen, auf unsere Stufe zu ziehen, sei es durch Häuser. Die anderen, die nicht so viel Geld haben, die machen das anders. Die setzen sich in Hütten oder in gemieteten Räumen und streiten um die richtige Satzung bis zum jüngsten Tag. Ob das biblisch ist. Und genau, und der Paragraph sowieso. Und also, geht es um den lebendigen Gott oder um Paragraphen? Also verstehen Sie, nichts gegen Dogmatik. Aber Sie können die Druckerschwärze, die richtige Druckerschwärze in den Händen haben und Gott ist weit weg. Was ist das eigentlich? Gott will deutlich machen, lieber David, ich bin dein Gott. So viel größer als alle Zelte und Häuser und Tempel. Du kannst mich nicht einsperren. Weder in einem Tempel noch in einem Gemeindehaus. Und ich, und jetzt, als ich darüber so nachdachte, auf einmal habe ich etwas völlig, also uns Bekanntes, ganz neu entdeckt. Ich will bei euch wohnen. ich will bei euch wohnen. Und dann habe ich mir die Konkordanz genommen und einmal geguckt, wo das Wort auftaucht und wie Gott ein Interesse daran hat, in unseren Herzen zu wohnen, bei uns zu wohnen. Und deswegen hat er Angst, David, solltest du mir ein Haus bauen? Und dann sitzt der liebe Gott da drin. Gut, wunderbar, bleib mir nur auf Distanz. Und wenn ich dich brauche, wenn ich in Not bin, natürlich, selbstverständlich, dann komme ich schnell und dann kann ich dich holen oder ich gehe zu dir. Wissen Sie, es wurde die Frage in mir deutlich, die Frage, die seelsorgerliche Frage, die Gott mit dem David zu besprechen hat. Du pass mal auf, du stehst an einer ganz wichtigen Entscheidung. Du meinst es gut, lieber David. Der sagt ihm nachher sogar in diesem Zusammenhang, du hast wohlgetan, dass du dir solche Überlegungen machst. Merken wir, welche Weite, welche Liebe Gott zu seinem David hat. Du machst dir Gedanken um mich, ich freue mich. Prima. Aber, weißt du, du bist da auf dem falschen Weg. Das könnte gefährlich werden. Erstens für dich, zweitens für dein Volk. Ich habe den Eindruck, dein Volk ist noch nicht so weit. Da braucht man noch ein bisschen, da muss noch eine Generation weiterkommen. Der Kontakt zu mir muss noch besser wachsen, dass ihr versteht, was ihr macht. Ich will bei euch wohnen. Die alttestamentliche Gemeinde versammelte sich um die Stiftshütte. Die neutestamentliche Gemeinde versammelte sich in Häusern hin und her. Es steht in keinem Kapitel der Apostelgeschichte, dass sie Häuser gebaut hätten. Damit will ich nicht sagen, dass das falsch ist, Gotteshäuser zu bauen. Wir brauchen irgendwo Stätten, so wie heute Morgen, wo wir uns versammeln und Gottes Wort hören. Aber welcher Stellenwert steckt hinter diesen Häusern? Es ist die eigentliche Offenbarungsstätte, nicht ein Haus, sondern der lebendige Gott. Und jetzt hören Sie mal gut zu, das ist ganz wichtig für jeden von uns. Der lebendige Gott will sich in unseren Herzen offenbaren. Der ist nicht gebunden an den Kölner Dom als schönstes, größtes Bauwerk hier in unserer Region. Der ist nicht gebunden an den Tempel in Jerusalem oder an irgendeinen schönen Gemeindesaal, sondern er will bei dir, bei mir, in meinem Herzen wohnen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. In Johannes 14, Vers 23 wird deutlich, da sagt Jesus zu den Jüngern, ich will bei euch wohnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es gibt ja verrückte Theologien heute, alles, was alles erzählt wird. Die einen sagen, ja, Gott ist ganz weit weg und Jesus sitzt zu seiner Rechten, mit dem haben wir jetzt gar nichts mehr zu tun und der Heilige Geist macht das jetzt alles. Also, liebe Freunde, lest mal richtig das Neue Testament. Wer Heiligen Geist und Jesus auseinanderreißt, wer das Wort und das Wort Gottes und den Vater und so weiter, was man alles trennen könnte, das gehört alles zusammen. Der dreieinige Gott, das ist zwar ein unfassbarer Gedanke, aber das ist ein schöner Gedanke, der ist biblisch. Der lebendige Gott in seiner Dreieinigkeit will bei dir, bei mir, will in uns wohnen. Das ist das, was unglaublich mehr ist als Religion, wo ich dann eine Wallfahrt mache und irgendwo hinkomme, ob nach Wittenberg oder nach Rom oder nach, ich weiß nicht, wo man, oder nach Witten oder wo man irgendwo hingehen könnte, ich weiß es nicht. Lasst uns das hören, Gott will bei uns wohnen. Paulus betet darum, Epheser 3, Vers 17, dass Christus in euren Herzen wohne. Oder Sacharja 2, Vers 14, das alttestamentliche Wort. Freut euch, ich will bei euch wohnen. Gott kommt zu uns. Ist Ihnen das schon mal aufgegangen in seiner ganzen Tragweite? Das ist viel mehr als ein Kult, als irgendein Ritus, als ein Formalismus, als ein Ergebnis von Leistung. Ich muss Gott doch irgendwo ein Stückchen näher kommen, ich muss doch was tun, ich muss 100 Kilometer auf den Knien rutschen oder irgendwas machen, um Gott zu begegnen. Nein, Herr, mach mein Herz auf heute Morgen, komm in mein Leben, wohne in mir. Das ist alttestamentlich und neutestamentlich, biblisch richtig. Drittens, und nun merken wir in dieser Geschichte, wie Gott im Gespräch mit David auf einmal das ganze Thema rumdreht. Er befasst sich mit der Frage, du willst mir ein Haus bauen? Und auf einmal
ist wie wenn Gott lächelt und sagt, David, ich will dir ein Haus bauen. Hör mal gut zu. Es ist unglaublich, wie barmherzig und gnädig unser Gott ist. Gehen wir doch bitte davon aus, dass wir unserem Gott keine Häuser bauen können, dass wir Gott nicht einsperren könnten in irgendein Verlies oder in irgendeinen schönen Palast. Er erinnert ihn an seine Herkunft. Sag mal, David, weißt du noch, wie du mit deinen Ziegen da über die Wiesen Israels gesprungen bist und wie du die Schafe gehütet hast? Da habe ich dich geholt aus deiner kleinen Verantwortung und habe ich dich zum Fürsten gemacht über Israel. Ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Überlegen Sie mal ganz eben. Dann war Gott ja mit ihm bei dem König Achis in dem tiefsten Zusammenbruch, in der Depression oder was auch immer er da erlebt hat. Fürchterlichen Sturz in die Tiefe. Er stellte sich verrückt und dreht durch. Der Gesalbte. Gott, ich war mit dir. Und dann konnte er fliehen und dann saß er in der Höhle und ich war mit dir in der Höhle. Das spürte er auch. Da konnte er 9 Psalmen dichten und Gott die Ehre geben. Ich bin mit dir gewesen. Und auch in all seinen Irrwegen, welche seelsorgerliche Liebe. Und jetzt ihn nochmal die Frage, weißt du, du kleiner Ziegenhirt, du willst mir ein Haus bauen? Du, ich habe dich zum Fürsten über Israel gemacht und ich baue dir ein Haus. Ich bin der segnende, barmherzige, gnädige Gott. Sie wollen Gott, wir wollen Gott Leistung bringen, wir wollen Gott Eindruck machen, wir wollen Gott auf unsere Seite ziehen. Herr, ich schau mal, was ich für einen Gemeindebeitrag gebe, was ich alles für das Rote Kreuz tue, was ich für Menschen und wie viel und. Herr, du siehst doch, was ich alles. Der Herr sagt, also liebe Frau sowieso oder lieber Herr sowieso, weißt du noch, wo du herkommst? Weißt du noch, wie du in der Sünde gesessen hast? Weißt du noch, wie ich dich ich war mit dir in der Höhle. Weißt du, und jetzt habe ich dich in diese Position gebracht und du bist jetzt Gemeindeälteste oder du bist Hauskreisleiterin oder ich weiß nicht was. Weißt du, ich will dir ein Haus bauen. Ich will dir dienen. Merken wir das, stellt all unsere religiösen, frommen Vorstellungen auf den Kopf. Der Herr ist so gnädig und barmherzig. Gott dreht das um. Ich will dir ein Haus bauen, dir und deinen Nachkommen. Und wir können jetzt nicht heute Morgen die ganze Geschichte Davids so entfalten, was da alles im Leben passiert ist und wie bis hin zur Weihnachtsgeschichte, die Stadt Davids, sondern ich möchte den Sprung machen auf die letzten 5, 6 Verse der Bibel. Da steht, da stellt sich Jesus vor und verabschiedet sich, ich komme bald. Da sagt er, ich bin der Spross aus der Wurzel und dem Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Ich staune immer wieder, wie treu Gott ist. Liebe Freunde, wo Sie heute Morgen hier sind und dem Wort Gottes gegenüber skeptisch sind, ich möchte Ihnen das vermitteln, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und was er dem David zugesagt hat, das hält er bis zum letzten, also den letzten Buchstaben des Neuen Testaments in der Offenbarung, ganz am Schluss. Und am Ende der Geschichte, und wenn der Herr sich zu erkennen gibt, werden wir sehen, er hat alles eingehalten, was er uns versprochen hat. Es lohnt sich heute, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und nicht zu unterscheiden, ja, das ist Altes Testament und ach, meine Güte, da kann man ja heute nicht mehr drüber reden. Und wir fangen jetzt ganz neu an und wer weiß, was im Neuen Testament alles richtig ist. Und dann fangen wir an, also da zu sortieren, was Gottes und also diese ganzen Quellentheorien, alles. Liebe Freunde, es macht uns nur verrückt. Und am Schluss haben sie nichts in Händen und ein leeres Herz und ein gescheitertes Leben. Vertrauen wir doch dem Wort. Und das ist unglaublich, lesen Sie das mal, wie das vor 3000 Jahren dem David zugesagt ist. Und das durch die Geschichte sich immer wieder bewährt und beweist, der Segen Gottes auf dem Leben des David und seiner Familie. Er hält, was er verspricht. Wir begreifen oft nicht, was Gott tun will. Wir meinen, wir müssten Gott ein Haus bauen, wir müssten das Reich Gottes bauen. Manche Lieder, die wir manchmal singen, die sind mir suspekt. Das kommt mir vor, wie so, also jetzt will ich nicht gehässig sein, aber wir haben im Dritten Reich so manche Lieder gesungen beim Jungvolk. Also, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt oder sowas ähnliches. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Also Leute, aufgestanden und jetzt wollen wir mal marschieren, für Jesus die ganze Welt erobern. Also schminken wir uns das doch mal ab. Als ob wir Tempel bauen könnten, als ob wir das Reich Gottes bauen können. Was der Herr will ist, und das wird er dem David hier plausibel machen, du, ich will dir ein Haus bauen, ich will mit dir, ich will dich einbauen in den lebendigen Tempel, den ich baue. Der Herr ist der Baumeister, der Herr ist der Grundstein, der Herr ist der Schlussstein, der Herr ist der Baumeister, der Herr ist alles seiner Gemeinde. Ach, ist das schön. Ist das für einen Pastor entspannt? Ha! Danke, Herr, dass du jetzt baust und nicht ich. Dass ich nicht die Leute bekehren muss. Dass ich nicht jetzt hier also jetzt irgendwas bringen müsste, die Leute überreden müsste. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist anklopft. Das ist deine Verantwortung. So kann man dienen. So kann man leben. Und der Martin Luther, der es ja oft auf den Punkt gebracht hat, also mit tollen Sprüchen, der hat dann, also entschuldigt, das stammt nicht von mir, das stammt von Martin Luther, der hat gesagt, und ich sitze hier und trinke mein Wittenbergisch Bier und der liebe Gott baut die Gemeinde. Da habe ich schon manchmal gedacht, das, der ist noch nicht richtig bekehrt. Und wie ich das hier, da fiel mir das wieder ein, als ich mich hier mit diesem Gedankengang beschäftigt habe, gedacht, der hat doch recht, der Luther. Also hören wir doch mal auf, verstehen Sie das? Danke, Herr, du baust es. Und dann merken wir auf einmal, wie im Neuen Testament die Akzente, wo der Herr uns immer mehr Klarheiten schenkt, wie die Akzente immer mehr verschoben werden, dass er uns, also uns, die wir heute Morgen hier sitzen, einbauen möchte in seinen Tempel. Er, nicht wir, er uns einbauen möchte in seinen Tempel. Er uns ein Haus baut, er in uns wohnen will. Und jetzt erinnern Sie sich an Verse des Neuen Testamentes. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Oh, oh, oh. Wissen Sie, dass, wenn da Leute mit Suchtverhalten heute Morgen hier sind, das ist manchem schon eine Hilfe gewesen. Danke, Herr, du wohnst in mir. Du willst aus meinem Herzen einen Tempel machen, Tempel des Heiligen Geistes. Herr, wo du wohnst, dann passt das Verhalten, was ich habe. Also kann ich mit dem, als Tempel des Herrn in so einen Pornoshop gehen? Oder kann ich in, also wie ist das mit dem Alkoholismus? Wie ist das mit, ich weiß nicht, was Ihnen alles einfällt. Ja, auch mit dem Rauchen. Irgendwo, das hilft manchen Leuten mal loszuwerden von Sucht. Herr, du wohnst in mir, jetzt Herr, nimm das in deine Hand. Der Herr befreit. Ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Es hat den Herrn sein Leben gekostet, dass er in uns wohnen kann. Denn er konnte nur in uns wohnen, nachdem die Sünde raus war, die Schuld uns vergeben ist. Welch eine Bestimmung. Und wir? Welch eine Bestimmung. Gott will in uns wohnen. Und wir? Wir machen es wieder Saul. Wir gehen auf Distanz zu Gott. Schick doch die Stiftshütte irgendwo, wenn man da eine Scheune findet in Israel, irgendwo weit weg, dann ist er noch da, wenn man sie in Notfällen braucht, kann man immer noch darauf zurückgreifen. Aber der liebe Gott soll mir nicht so nah kommen. Und der Saul wollte selber, das ist der Typ der Selbstbestimmung. Ich will mein Leben, ich bin König und ich mache, was ich will. Und wir haben immer den Trend, also ich könnte es Ihnen nicht so schildern, wenn ich es nicht von mir selber wüsste. Den Trend aus der Abhängigkeit Jesu wegzukommen, auf Distanz zu gehen. Auf Distanz natürlich frisiert, kaschiert durch rastlosen Einsatz, aber eben die fromme Selbstverwirklichung. Verstehen Sie das, was ich meine? Man kann wie der David vieles, vieles tun und Gott sagt, was willst du eigentlich? Willst du mich domestizieren? Willst du mich da zwingen, in diesem Haus da zu bauen? Ich habe ganz andere Pläne mit dir. Ich will bei dir wohnen. Und so beendet diese Geschichte eigentlich mit einer Liebeserklärung Gottes an seinen David. David, du hast wohlgetan, dass du darüber Gedanken machst. Du hast wohlgetan, ihr habt wohlgetan, dass ihr da seid heute Morgen im Gottesdienst, in diesem Haus hier. Aber jetzt höret die Liebe Gottes. Schließt euch doch auf. Herr, komm in mir wohnen. Nimm mir meine Verkrampftheit. Nimm mir meine, diese Egozentrik, die mir nicht weiterführt, die mich nicht weiterführt. Herr, ich staune, dass du mich lieb hast. Und in deiner Kraft will ich leben. Das heißt Christsein. Sind Sie noch auf der Distanz, in Distanz zu ihm? Oder haben wir uns geöffnet, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist und der Vater in uns wohnen können? Welch Evangelium, welch eine Lektion, die die alten Geschichten von David uns heute geben. Amen.